Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Mit diesen Psalmworten begrüße ich ganz herzlich zum Gottesdienst heute an Kantate. Singt, so die Übersetzung für den heutigen Sonntag. In dieser Aufforderung zum Singen wollen wir nachgehen und der Musik heute einen größeren Raum im Gottesdienst einräumen. Martin Luther hat die Musik als ein göttliches und herrliches Geschenk bezeichnet. Welche besondere Wirkung von der Musik ausgehen kann, das wird auch der biblische Text für die heutige Predigt veranschaulichen. Und so lasst uns diesen Gottesdienst nun gemeinsam feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Wir lesen den Psalm 98 unter der Nummer 742. Gemeinsam: Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil kund werden, vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn, alle Welt, singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Harfen und mit Saitenspiel, mit Trompeten und Posaunen. Jauchzet vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn. Denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Amen. Wir beten. Guter Vater, wir sind hier und freuen uns auf deine Gegenwart. Du hast uns reich beschenkt. Wir dürfen in Frieden leben, wir können uns treffen und Gemeinschaft haben. Wir haben alles, was wir brauchen und noch mehr. Danke für alle deine Wohltaten. Lass uns mit dieser Freiheit anderen Menschen begegnen. Zeige uns, wo wir helfen können. Schenke uns deinen Blick auf unsere kleine Welt und lass uns leuchten. Öffne unser Herz und unsere Ohren. Führe und leite uns mit deinem Geist und mit deiner Liebe. Amen. Wir singen. Die Lesung steht heute in Lukas 19. Ich lese die Verse 37 bis 40. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden Steine schreien. Wir antworten auf die Lesung mit einem gesungenen Glaubensbekenntnis.
Liebe Gemeinde, der biblische Text für den heutigen Sonntag steht im 5. Kapitel des 2. Buchs der Chronik. Also wurde alle Arbeit vollbracht, die Salomo am Hause des Herrn tat. Und Salomo brachte hinein alles, was sein Vater David geheiligt hatte. Und er legte das Silber und Gold und alle Geräte in den Schatz im Hause Gottes. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im 7. Monat ist. Und es kamen alle Ältesten Israels und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf, samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Es brachten sie hinauf, die Priester und die Leviten. Liebe Gemeinde, was hier geschildert wird, ist einer der größten Momente für das Volk Gottes überhaupt. Die Einweihung des Tempels in Jerusalem. Generationen haben darauf gehofft. Endlich ein fester Ort, an dem Gott mitten in seinem Volk Wohnung nimmt. Bisher mussten sie sich ja behelfen. Die Stiftshütte, eine Art Zelt und darin die Bundeslade. Das war der Ort, an dem Gott und Mose sich begegneten. Das war aber auch ein Provisorium. Es wurde immer wieder auf- und abgebaut und zog mit dem Volk. Kaum war das Volk im gelobten Land angekommen und hatten David zu ihrem König gemacht, da entstanden die Pläne für einen festen Ort, an dem Gott bei ihnen wohnen sollte. Und sie haben viel dafür unternommen, damit das so kam. Jerusalem als Ort des Tempels musste ja erstmal erobert werden. Das Buch der Könige stellt eine Beziehung zwischen dem Auszug aus Ägypten und dem Tempelbau her. Nach 480 Jahren schließt sich mit der Tempeleinweihung nun ein Kreis. Endlich hat Gott einen festen Wohnort bei seinem Volk, das befreite Volk. Kein Wunder, dass alle wichtigen und einflussreichen Personen zu diesem Ereignis sich auf den Weg gemacht haben. So wie das ja heute auch bei Einweihung von wichtigen Gebäuden der Fall ist, nächste Woche Samstag hier in Neunkirchen. Die Eröffnung des Tempels, das ist eine feierliche Einweihung. Sie ist aber auch mehr als eine Gebäudeeinweihung. Die Eröffnung des Tempels verändert den Glauben des Volkes Israel radikal. Bisher war es ja so, dass es nach einer Übertretung gegen Gottes Gebot für das Volk eigentlich nur Vergeltung und Strafe gab. Das war die einzige Möglichkeit, das gestörte Gottesverhältnis wieder gerade zu rücken, durch Strafe gegen das Volk. Das änderte sich nun durch den Tempel. Durch ihn wurde das Opfer und das Darbringen des Opfers zu einem festen Bestandteil des religiösen Lebens. Und das Opfern wurde fest am Tempel lokalisiert. Und es wurde durch die Priester vollzogen. Und dadurch, durch dieses Opfer, konnte das gestörte Verhältnis zwischen Gott und Volk wiederhergestellt werden. Sühne war nun möglich durch das Bringen eines Opfers, etwas ganz Neues, eine völlige Veränderung des jüdischen Glaubens. Die Bedeutung der Einweihung des Tempels für das Volk, die kann eigentlich gar nicht überschätzt werden. Durch diese Einweihung erfolgte die Stillung einer jahrhundertealten Hoffnung und Sehnsucht. Endlich ein fester Ort, an dem Gott bei seinem Volk wohnt. Und fortan ein ganz anderes Verständnis dieses Glaubens. Sühne war nun möglich. Klar, dass die Einweihung des Tempels mit einem großen Fest begangen wird, einer festlichen Zeremonie. Wie das vonstatten geht, steht ebenfalls im 2. Buch Chronik. Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum. Denn alle Priester, die sich zunächst eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass man auf die Abteilung geachtet hätte. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen. Bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und einer, der sänge. Und dann hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimmen der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig, seine Barmherzigkeit ewig. Da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke, als das Haus des Herrn, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus Gottes. Zu einem festlichen Gottesdienst gehören selbstverständlich auch damals schon die Musik mit dazu. Was mich als musikalisch etwas Laien besonders beeindruckt, wenn verschiedene Musikinstrumente harmonisch zusammenspielen, wie das in diesem Fall ja so ist. Schlaginstrumente wie die Zimbel, Blasinstrumente wie die Trompete, Zupfinstrumente wie die Harfe, alle spielen zusammen. Das könnte alles ja auch in einem richtig großen Krach enden. Aber das passiert hier nicht. Es klingt wie eine Stimme. Ein richtig gutes Orchester scheint da zusammengekommen zu sein. Über Musik im Allgemeinen und über Kirchenmusik im Speziellen könnten wir trefflich streiten. Haben das ja auch getan. Wer hat eigentlich welche Berechtigung, im Gottesdienst zu spielen? Braucht es eine Orgel oder soll sie lieber schweigen, wie in den Gottesdiensten in den ersten Jahren nach der Reformation? Sind Schlagzeug, Gitarre habe ich gerade keine dabei, Werkzeuge des Teufels oder nicht? Auseinandersetzungen, die uns, glaube ich, im Siegerland durchaus bekannt sind. Bei diesem Gottesdienst gibt es gar keine Diskussion über die Instrumente. Sie spielen zusammen und das klappt wunderbar. Warum eigentlich klappt das so wunderbar? Weil alle gemeinsam ein Ziel haben. Sie wollen Gott loben, Harfe, Zimbel, Trompete. Sie wollen dazu dienen, dass Gott gelobt wird. Das kann auf ganz verschiedene Art und Weise geschehen, und wird es sicherlich auch heute noch ganz verschieden geschehen. Da wird es einen geben, für den ist das Gotteslob durch Paul Gerhardt wunderbar. Für ein anderes ist es die Gospelmusik, für noch jemand anderen moderne christliche Popmusik oder christliche Metalmusik. All das gibt es ja. Und das ist ein reicher und wichtiger Schatz, dass es diese unterschiedliche Musik gibt, weil Menschen dadurch eben unterschiedlich angesprochen werden. Wir sollten sie nicht gegeneinander ausspielen. Und deshalb ist es gut und segensreich, dass wir auch in unserer Kirchenmusik hier vor Ort unterschiedliche Musiker, unterschiedliche Instrumenten, ganz verschiedene Gruppen haben. Wichtig und für uns alle verbindend ist, dass die Kirchenmusik, egal welcher Ausformung, ja keinen Selbstzweck hat, sondern dem, was sie ja schon seit Jahrhunderten tut, dem Lob Gottes. Harmonie in der Kirchenmusik, Harmonie unter den Kirchenmusikern kann entstehen, wenn wir uns demselben Zweck verschreiben, dem Lob Gottes. Was Kirchenmusik bewirken kann, kommt in dieser biblischen Geschichte eher so nebenbei zustande. Eigentlich durch einen Unfall, so bin ich versucht zu sagen. Es kommt nämlich zu einem ganz schönen Durcheinander, als die da zu dem Tempeleinweihung wollen. Alle Priester sind schon reingestürmt, ohne die Ordnung zu halten, also müssen sie alle nochmal wieder raus. Und als sie rausgehen, fängt die Musik schon an zu spielen. Kein sonderlich gut organisierter Gottesdienst, würde man sagen. Und nun zieht jetzt plötzlich da auch noch eine Wolke in den Tempel ein. Was es nun mit dieser Wolke genau auf sich hat, das steht da nicht. Es heißt nur, dass die Herrlichkeit des Herrn das Haus Gottes erfüllt. In der biblischen Überlieferung kommt die Wolke oft als Ort der Gegenwart Gottes vor. Ich mag dieses Bild total. Gott macht sich im Tempel so breit und gemütlich. Sogar so breit, dass plötzlich Platzmangel für die Predigt ist. Stellen wir uns das mal bildlich vor. Gott bringt den Tempel, die Kirche, fast zum Platzen durch seine Anwesenheit. Da ist so viel Gottesfülle da, dass für anderes kein Platz mehr ist. Ich finde das ein tolles Bild. Können wir uns das eigentlich überhaupt so richtig vorstellen? Gott macht sich so richtig breit, dass keine Predigt mehr stattfinden könnte? Ist das unser Gefühl, wenn wir an Gott und Kirche und Kirchgebäude denken? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir manchmal eher den Eindruck, dass sich ja Gott ein wenig zurückzieht aus den Kirchen. Hier ist es ganz anders. Ein prall mit Gott gefülltes Gotteshaus, ein prall mit Gott gefüllte Kirche. Wow. Wenn das so wäre, dann wäre ja Predigten wirklich unnötig. Gott ist im Haus, das würde reichen. Der Pfarrer, die Pfarrerin könnten sich einfach setzen. Denn dann wäre das Reden von und über Gott ersetzt durch das Reden mit Gott. Vielleicht hier in der ersten oder zweiten Reihe, wer weiß es schon. Dann braucht es auch keine Versuche mehr, die Erfahrung von Gott aus der damaligen Zeit für heute anschlussfähig zu machen. Er wäre ja da und wir könnten ihn fragen zu dem, was er so zu sagen hat. Das würde vieles, nein, ich glaube, es würde alles verändern. Gott wäre da. Vielleicht stünde er auch im kirchlichen Meldewesen, man weiß es ja nicht. Wäre, hätte, bräuchte es nicht mehr. Das sind alles Konjunktive. Wie wird aus diesem Konjunktiv reale Gegenwart? In der biblischen Überlieferung aus dem Buch der Chronik geschieht das genau durch die Musik. Als die Menschen singen und musizieren, kommt Gott herein in sein Haus. Was für eine Hochschätzung der Musik und der Kraft der Musik. Sie ist die Einladungskarte der Menschen, an Gott bei ihnen zu wohnen. Und eine solche Eintrittskarte, die Gott annimmt. Die Gemeinde singt Gott herbei und Gott kommt. Braucht es eigentlich mehr Beweise für die Kraft, die aus der Musik fließen kann, als diesen? Ich glaube, nein. Wo erleben wir es heute noch? Dass wir den Eindruck bekommen, dass Gott kommt in und durch die Musik. In den Gottesdiensten, die ich alle 14 Tage im Seniorenheim halte, habe ich den Eindruck gewonnen, dass für die Bewohner erst dann Gottesdienst ist, wenn sie Musik hören und wenn sie mitsingen. Das könnten wir jetzt ganz unterschiedlich interpretieren und erklären, aber ich bin der festen Überzeugung, dass durch die Musik eine wechselseitige Beziehung zwischen den Menschen und Gott geschieht. Plötzlich werden Menschen, die sonst eigentlich den ganzen Tag eher vor sich hin dämmern, die sich kaum noch bewegen können, plötzlich wird dieser sonst so stumme Mund beweglich, ein bisschen. Und man hat den Eindruck, sie versuchen, die Lieder mitzusingen, die sie von ganz früher noch kennen. Oder sie schauen zumindest mit ganz wachen, großen Augen zu. Dass sie von der Musik angerührt werden und dass in der Musik ihnen Gott begegnet. Da bin ich der festen Überzeugung von. Mehr noch übrigens als in jeder Predigt. Ja, ein religiöses Gefühl, eine Beziehung lässt sich vielleicht eher herbeisingen als herbeipredigen. Liebe Gemeinde, ein großes Ereignis vielleicht sogar das Größte in der Geschichte des Volkes Israel, will gefeiert werden. Die wichtigste Rolle dabei hat die Musik. Unterschiedliche Instrumente spielen wie mit einer Stimme zusammen. Sie tun das, weil sie ein gemeinsames Ziel haben, Gott zu dienen. Das tut die Kirchenmusik auf verschiedene Art und Weise bis zum heutigen Tag. Gott sei Dank. Und die Musik gefällt Gott so sehr, dass er in den Tempel einzieht, dass er da wohnt, dass er sich herbeisingen lässt. Dass wir Gott erleben, auch und gerade eben in der Musik. Ein religiöses Gefühl, das lässt sich eben vielleicht doch leichter herbeisingen als herbeipredigen. Ein Segen, dass uns Gott die Musik und die Musiker geschenkt hat. Amen. Aus unserer Gemeinde sind verstorben und wurden kirchlich beerdigt. Gertrud Koh aus der Talstraße im Alter von 83 Jahren. Johannes Volk aus der Senioreneinrichtung Freier Grund im Alter von 87 Jahren. Unser Herr Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Lasst uns beten und dazu stehen. Vater im Himmel, du bist bei uns im Leben und im Sterben. Du rufst uns ins Leben und du rufst uns in den Tod. Wir bitten dich für Gertrud Koh und Johannes Volk. Sei du ihnen gnädig. Begleite die Angehörigen in ihrer Trauer. Gib und stärke ihnen und uns die Hoffnung durch dein lebendiges Wort, dass der Tod für die, die dir vertrauen, der Durchgang ist zum Leben mit dir. Vater im Himmel, Überwinde unsere Angst vor dem Leben und unsere Angst vor dem Sterben. Schenke uns dein Licht, damit die Finsternis des Todes uns nicht gefangen hält. Wir danken dir, Gott, für die Musik. Sie macht uns froh und hilft uns, dich zu loben. Wir denken an die Menschen, die gerne singen oder musizieren, die voller Freude und Kreativität dem nachgehen. Erhalte ihnen das. Wir danken dir für die Menschen, die Musik schreiben, die sie zur Aufführung bringen. Gib ihnen immer wieder Kraft und die Kreativität dafür. Lass immer wieder junge Menschen die Freude an der Musik entdecken. Wir denken auch an die Menschen, denen nicht nach Singen zumute ist, die von Ängsten und Zweifeln geplagt sind, von Schuld und Trauer, denen Leid und Sorgen die Kehle zuschnüren, steh du ihnen bei. Wir bitten dich für uns alle, dass wir unseren Beitrag dazu leisten, damit Menschen mit ihrem ganzen Leben in das frohe Lied des Glaubens und der Hoffnung einstimmen können, um dich zu loben. In einem Moment der Stille denken wir an das, was uns momentan bewegt. Gemeinsam sprechen wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Thank you.
Wir wollen uns nun unter Gottes Segen stellen und ich bitte Sie im Anschluss an den Segen, singen wir noch gemeinsam ein Segenslied, auch im Stehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen.